Gut, soll ich anfangen?
Ja.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Ist schon länger her, glaube ich. Ich werde Sie enttäuschen heute. Die Seele gibt es gar nicht. Also jedenfalls nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Es gibt einen interessanten Satz von Dietrich Bonhoeffer, einem der großen evangelischen Theologen. Er hat mal gesagt, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Und das heißt, weder der Gott ist eine Sache wie ein Auto, noch die Seele ist eine Sache wie ein Baum. Die Seele ist was anderes. Also ihr habt ja demnächst meinen geschätzten Dr. Vater Gresshake hier. Der ist übrigens gerade 90 geworden. Und bei dem habe ich meine Doktorarbeit geschrieben über die Seele, über das Leib-Seele-Problem. Deswegen kenne ich mich ganz gut aus. Ihn müsst ihr fragen, der kommt im Dezember, wie das mit der unsterblichen Seele ist. Da kennt er sich besonders gut aus, wie das in der Ewigkeit aussieht. Aber je älter er wird, desto vorsichtiger wird er mit dem, was er darüber sagt. Also wir werden uns ein bisschen herantasten. Ihr könnt übrigens dazwischen fragen oder nachher gibt es noch eine Diskussion. Wie lange soll ich reden? Dreiviertel Stunde? Ja, passt. Also, es ist folgendermaßen. Jetzt geht es wieder nicht weiter. Ich kann mir nicht helfen. Warum geht das nicht weiter? Ich kann es nicht ändern, Leute. Warte, ich muss jetzt nochmal hier drauf tippen. Vielleicht geht es so. Ich verstehe es nicht. Aber das ist die Technik. Ich wollte euch einfach nur ein paar Texte zeigen, damit es etwas einfacher ist für euch. Ich weiß es nicht. Bildschirmpräsentation fortsetzen. Tut er nicht.
Tut er nicht.
Tut er nicht?
Du meine Bildschirmpräsentation fortsetzen.
Also mach du mal. Also ich fange schon mal an. Also es gibt im Grunde zwei große philosophische Richtungen in der abendländischen Geschichte. Das eine ist die platonische Philosophie und das andere ist die aristotelische Philosophie. Plato war ein bisschen älter als Aristoteles. Aristoteles hat manches von ihm übernommen, aber manches auch ganz anders formuliert. Meinst du, es geht?
Ja, geht nicht.
Der Plato ging davon aus, dass es so etwas gibt wie eine unsterbliche Seele. Und diese unsterbliche Seele, die wohnt in Anführungsstrichen im Himmel, bei Gott würden wir sagen, und sie hat die ewigen Ideen geschaut, die Wahrheit, die Gutheit, die Schönheit. Und dann muss sie auf die Erde in einen Leib sich inkarnieren und verlässt diesen Leib wieder in Tod. Unsterbliche Seele, was soll das sein? Alle Reinkarnationslehren, meine Damen und Herren, haben im Grunde diese Auffassung, dass es so etwas gibt wie eine Seele oder ein Bewusstsein, das unabhängig ist vom Leib. Und sich je nach Leben, also in Asien, ich habe viel in Indien im Krankenhaus gearbeitet, Hinduismus, dann auch Buddhismus, Zen-Buddhismus. Diese Reinkarnationslehren gehen davon aus, dass es ein Bewusstsein gibt oder eine Seele gibt oder einen Geist gibt, unabhängig vom Leib, unabhängig vom Körper. Und dass dieses Bewusstsein sich immer wieder neu inkarnieren kann, reinkarnieren kann in eine neue Leiblichkeit. Das geht mit dem Christentum überhaupt nicht. Die Leute sagen immer, ja, das Christentum hat auch zu Anfang so eine Reinkarnationslehre gehabt. Aber das geht nicht und das werde ich Ihnen jetzt versuchen zu erklären. Wenn ich die Texte hätte, wäre es leichter, aber wir werden es nicht hinkriegen, offensichtlich. Also dann mache ich es ohne. Sie sind ja intelligent genug, Sie können mir folgen, denke ich. Weiß nicht, warum das nicht geht. Schaltsprechen hinzufügen, Bildschirmpräsentation, keine Ahnung. Also, platonische Philosophie, Unsterblichkeit der Seele. Meine Damen und Herren, wir haben die ganze Tradition des Christentums ist voll von griechischer Philosophie. Das Christentum ist im Grunde, das hören viele nicht gerne, eine synkretistische Religion. Eine Religion, die sich von allem etwas sucht. Auch die großen Feste, Weihnachten, Ostern, haben alle schon Vorläufer im Heidentum und so weiter. Das Christentum ist clever genug, das aufzunehmen und zu integrieren. Und so lebt im Grunde unsere ganze Theologie von der griechischen Philosophie. Das ist gut und gleichzeitig schade, weil uns da was fehlt. Uns fehlt nämlich das asiatische sowohl als auch Denken. Das aristotelische Denken mit seiner Logik denkt in Entweder-Oder-Kategorien. Und das müssen wir heute erweitern. Und das geht mit unserem christlichen Gottesbild sehr gut zusammen, sowohl als auch, sowohl ein Gott als auch in drei Personen. Sie finden immer noch im Katechismus, den mein sehr geschätzter Kardinal Schönborn verfasst hat, die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Im Tod trennt sich die Seele vom Leib. Ich muss jetzt sehr vorsichtig formulieren, es ist wahrscheinlich falsch. Weil das Christentum, da haben wir sogar ein Dogma, von der leiblichen Auferstehung von den Toten spricht, nicht von der Unsterblichkeit der Seele. Das ist platonische Philosophie. Wir sprechen von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Das heißt, wir sprechen von einer Seele-Leibeinheit oder Leib-Seele-Einheit auch über den Tod hinaus. Jetzt gibt es eine Schwierigkeit, die könnt ihr mit Gresshake besprechen. Wenn ich da bin, komme ich auch dazu, dann werde ich ihn danach fragen. Der Thomas von Aquin hat von einer sogenannten Anima Separata gesprochen, von einer vom Leib getrennten Seele im Tod, die dann aber wartet auf die Vereinigung mit dem Leib. Da frage ich mich immer, was soll hier warten heißen? Also Ewigkeit ist eigentlich die Auflösung von Raum und Zeit. Dann hätte die Ewigkeit auch eine Zeitdimension. Sicher ist, da lege ich mich absolut fest, dass am Ende wir in dieser Leib-Seele-Einheit vor Gott stehen werden. Nicht die Seele, die vom Leib getrennte Seele. Die Seele ist in dem Sinne nichts. Die gibt es so nicht. Die gibt es nur in Verbindung zum Leib. Aus christlicher Sicht. Wie andere Religionen das definieren, weiß ich nicht. Gresshake hat deswegen immer gesprochen von der Auferstehung im Tod. Dass im Tod sich der ganze Mensch versammelt. Er verwandelt in eine neue Seinsweise. Und das trifft auch am ehesten zu mit den modernen Nahtodesforschungen. Professor Moody in Amerika hat damit begonnen vor 40 Jahren, dass er untersucht hat, Menschen, die gestorben sind, die reanimiert wurden, was sie für ein Erlebnis hatten. Und sie haben von einem Lichterlebnis gesprochen. Das heißt, in diesem Todesereignis passiert eine Verwandlung. Aber wenn Sie, da gab es einen langen Streit in Büchern und in Briefwechseln zwischen Professor Gresshake, den Sie noch leibhaftig erleben können in ein paar Wochen, und dem späteren Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt, über eben diese Auferstehung im Tod. Ratzinger war eher ein Platonist und sprach auch von der Unsterblichkeit der Seele, die dann aber einen Leib sucht. Also da gibt es in der Theologiegeschichte einen langen Streit. Ich will mich da auch nicht festlegen, fragt den Professor Gresshake, der kennt sich mit der Ewigkeit besser aus, ist auch schon ein bisschen näher dran mit seinen 90 Jahren. Also, platonische Philosophie, Unsterblichkeit der Seele, die Seele kommt in einen Körper. Wir haben übrigens in der deutschen Sprache zwei verschiedene Begriffe, Körper und Leib, das ist wichtig. Das haben viele andere Sprachen nicht. Körper ist das sich Verändernde. Also während Sie hier sitzen, verändert sich der Körper. Zellen werden abgebaut, umgebaut, neu gebaut und so weiter. Aber Sie leben im selben Leib. Sie sind derselbe Mensch heute, morgen und vor 20 Jahren. Wenn Sie ein Bild aus der Schule anschauen, dann sagen Sie, der hinten oder die hinten in der letzten Reihe, das bin ich. Sie würden nie sagen, das ist ein anderer. Obwohl Sie vollständig anders geworden sind. Also ich sage Ihnen, in 50 Jahren sind alle Zellen des Körpers ausgetauscht. Wir haben das mal in der Philosophie versucht durchzubuchstabieren, wie ist das, wenn ich ein Schiff habe, ein Segelschiff. Und das wird älter, ich muss eine Planke austauschen, noch eine Planke austauschen, und irgendwann sind alle Planken ausgetauscht. Ist es dann noch dasselbe Schiff, obwohl alles ausgetauscht ist? Sind wir noch derselbe Mensch, obwohl nach 50 Jahren alle Zellen ausgetauscht sind? Ich würde meinen, Sie würden intuitiv sagen, ja. Weil Sie eine Identität haben. Ich auch übrigens. Jeder von uns hat eine Identität. Eine sich durchhaltende Identität. Und das hat die alte Philosophie mit Seele bezeichnet. Jetzt kommen wir zum Aristoteles, zum Zweiten, der im Grunde das Gegenteil von Plato gemacht hat. Plato war ein jenseitiger Mensch. Unsterblichkeit der Seele. Der Leib, ein Gefängnis, die Seele will diesen Leib wieder verlassen, will wieder zurück in die Ewigkeit. Dadurch kommt in die ganze Tradition des Christentums eine Leibfeindlichkeit hinein. Durch die platonische Philosophie, die auch Luther dann vertreten hat und viele Theologen, katholische Theologen bis heute vertreten, kommt eine Leibfeindlichkeit ins Christentum hinein, das nicht christlich ist, meine Damen und Herren. Das Christentum ist eine leibfreundliche Religion. Wir sprechen von der leiblichen Aufnahme in den Himmel, vom Leib Christi etc. Also durch die platonische Philosophie eine Abwertung des Leibes. Der Geist ist alles und der Leib ist eher ein notwendiges Übel, ein Gefängnis und möglichst schnell diesen Leib wieder verlassen. Jetzt kommt der Gegenpart Aristoteles. Aristoteles macht genau das Gegenteil, er hat eine ganz innerweltliche Seelenauffassung. Und zwar ist Seele das innere Lebensprinzip. Ein Prinzip, meine Damen und Herren. In dem Sinne kein Seiendes philosophisch gesprochen. Es kommt nicht vor, das kommt doch vor. Wir kommen ja an die Grenze des Aussagbaren. Prinzipium ist der Anfang. Also im Grunde ist die Seele bei Aristoteles eine Denkübung. Und zwar, wie kommt er darauf? Es gab ja damals noch keine modernen Naturwissenschaften. Er sagt, es ist doch eigenartig. Der Baum da draußen, der verändert sich jeden Tag, auch jetzt im Herbst, aber es ist doch derselbe Baum. Oder beim Menschen, was ich eben schon sagte. Ich verändere mich ständig, die Haare sind schon ein bisschen grau geworden. Hier vorne gibt es noch einen Platz, gnädige Frau, bevor Sie lange suchen.
Danke.
Bitte gerne, jeder darf zu spät kommen. In der Kirche ist es meistens so, die Menschen kommen 10 Minuten zu spät, kramen eine halbe Stunde in der Tasche nach Taschentüchern und wundern sich, warum die Messe schon vorbei ist. Also, Aristoteles. Seele als ein inneres Lebensprinzip. Also in dem Sinne kein Seiendes, kein Vorhandenes. Ihr habt hier keine Tafel, ich male immer ganz gerne, aber egal. Und das andere Prinzip ist die Materie, das, was sich verändert. Also ich verändere mich ständig, Zellen werden abgebaut, umgebaut, habe ich schon gesagt, die Haare werden grauer, aber ich bin derselbe Mensch, Identität. Also das Identitätsstiftende ist die Seele und das andere ist die Materie. Wie kommt er darauf? Er beobachtet einfach die Natur. Aristoteles Eltern waren Ärzte und er hat einen ganz nüchternen Blick auf die Welt gehabt und meine Damen und Herren, das brauchen wir heute mehr denn je. Nicht in die Ewigkeit die Menschen vertrösten, sondern im Hier und Jetzt dann. Das macht der Papst gerade in diesen 4 Wochen in Rom mit seinen Bischöfen und Kardinälen. Er sagt, legt eure Papiere beiseite, redet ohne Angst und denkt selbstständig. Die sollen sich mal zuhören, was sie ganz schlecht können, die Kirchenleute. Sich mal zuhören und mal ins Jetzt kommen. Der macht jetzt 4 Wochen Exerzitien mit denen. Und ich sage ihm, da kommt etwas Großartiges raus, aber kein einziges Papier, das irgendwas festlegt, sondern eine Veränderung der Menschen. Und darum geht es. Und das ist das, was Aristoteles beobachtet hat, die Veränderung des Menschen. Er verändert sich und bleibt dennoch derselbe. Ich habe gerade gesagt, die Seele ist ein Prinzip, die kommt so nicht vor. Was kommt denn vor? Und jetzt müssen Sie ganz genau hinhören. Es ist nämlich sprachlich großartig. Die deutsche und die griechische und auch die lateinische Sprache sind sehr präzise. Das, was vorkommt in dieser Welt, ist immer nur die Zusammensetzung von Seele und Leib. Und wissen Sie, was wir für ein Wort dafür haben? Das vermeintlich deutsche Wort konkret, das Konkrete. Das vermeintlich deutsche Wort konkret ist eigentlich ein lateinisches Wort. Und kommt von concrescere. Und concrescere heißt zusammenwachsen. Das heißt, das konkret Vorkommende, das in dieser Welt Vorkommende, ist immer eine Zusammensetzung aus 2 Prinzipien. Allgemein gesprochen, aristotelische Philosophie, und ich glaube, es stimmt bis heute, aus einem Formprinzip und einem Materieprinzip. Nehmen Sie dieses Glas. Dieses Glas hat eine bestimmte Form. Es sieht eben anders aus als ein Auto. Und es sieht auch anders aus als ein Stuhl. An der Form erkenne ich dasjenige, was es ist. Das ist heute das, was die Computer machen. Mustererkennung, Formen erkennen. Und es hat ein bestimmtes Material. Es wäre schwachsinnig, ein Glas, wo Wasser drin ist, aus Papier zu machen. Es muss ein bestimmtes Material haben, damit es sinnvoll ist. Also ein Formprinzip, es hat eine Form, es sieht aus wie ein Glas und es ist auch ein Glas. Und es ist aus einer bestimmten Materie. Und dieses Formprinzip im Lebendigen nennt Aristoteles die Seele. Also die Tulpe hat ein bestimmtes Formprinzip, deswegen erkenne ich sie als Tulpe. Und das Kaninchen hat ein bestimmtes Formprinzip. Daran erkenne ich das Kaninchen. Und auch der Mensch hat ein bestimmtes Formprinzip. Also noch einmal, das sind im Grunde Denkstrukturen, die Seele als Prinzip, als Formprinzip der Materie. Die Seele, so wird es Thomas von Aquin später sagen, formt den Körper zum Leib. Das Formprinzip des Menschen, die Seele, formt die Materie. Kann man das soweit verstehen? Also, das Konkrete, nochmal zusammengefasst, was in der Welt vorkommt, besteht aus zwei Prinzipien, und zwar alles. Auch jeder Sandkorn am Meer hat eine bestimmte Form, sieht eben anders aus als ein Baum. Und hat eine bestimmte Materie, was? Siliziumdioxid. Sand. Jede Schneeflocke, die vom Himmel fällt, hat eine bestimmte Form und eine andere Form, eine einmalige Form. Alles in dieser Welt, meine Damen und Herren, ist einzigartig und einmalig. Ich schreibe gerade ein 13. Buch über den Einzelnen, über die Einzigartigkeit des Einzelnen. Jeder von ihnen ist anders. Und jeder von ihnen hat in dem Sinne eine andere Seele, aber die Sprache ist schon falsch, weil sie haben keine Seele, sondern sie sind beseelt, das ist eine Seinsaussage. Sie kommen vor, hier, so wie sie heute hier sitzen, in der Einheit von diesem inneren Formprinzip und der Materie, die sie auszeichnen. Das sind ihre Gene, das sind ihre Zellen und so weiter. Form und Materie zusammen ergibt das konkret vorhandene Dasein der Ding oder den konkret vorhandenen daseienden Menschen. Gut, also der Thomas von Aquin. Wir machen einen Sprung ins Mittelalter, 13. Jahrhundert. Man sieht es immer noch nicht, es geht nicht, egal. 13. Jahrhundert, Thomas von Aquin übernimmt von Aristoteles die Philosophie. Er spricht immer von dem Philosophen. Ich will jetzt nicht sprechen darüber, wie Aristoteles, das erwähne ich jetzt in einem Nebensatz, wie Aristoteles und Thomas von Aquin die Embryonalentwicklung gesehen haben. Also auch für die Oberkatholen unter ihnen. Mit Thomas von Aquin könnte man wahrscheinlich Kinder abtreiben und wahrscheinlich Stammzellforschung machen, weil Thomas von Aquin gesagt hat, der Mensch entwickelt sich nicht als Mensch vom Embryo aus, sondern zum Menschen. Über eine bestimmte Stufenfolge nennt das die Sukzessivbeseelung, die schrittweise Beseelung. Der Mensch nach seiner Auffassung macht erst ein pflanzliches Stadium durch, dann ein tierisches Stadium und dann erst ein menschliches Stadium ab dem 40. Tag bei den Männern und ab dem 80. Tag bei den Frauen. Warum ist das wichtig? Weil die Muslime diese Auffassung noch heute haben. Ich habe ja viele Vorlesungen gehalten, Medizin, Ethik in den Religionen. Sowohl die Muslime als auch die Juden haben noch diese Auffassung. Das heißt, das, was wir in unserem Kulturkreis haben, mit der Hochschätzung auch der Embryonen, mit dem Verbot der Abtreibung, mit dem Verbot der Stammzellforschung, hängt mit einer bestimmten Philosophie zusammen. Die Kirche hat das gelehrt bis ins 19. Jahrhundert hinein, diese Sukzessivbeseelung. Mit der Philosophie von Thomas von Aquin könnte man alles machen. Ja, nach der Befruchtung. Die Kirche hat ihre Lehre geändert erst im 19. Jahrhundert. Wissen Sie warum? Wir sind ja so viele Damen hier. Die weibliche Eizelle wurde erst 1823 entdeckt. Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts dachte man, der ganze Mensch steckt im Spermium des Mannes. Das Spermium sieht ja auch so aus wie ein Mensch, hat einen Kopf und einen langen Körper. Und danach hat die Kirche ihre Lehre geändert. Ich will das aber jetzt nicht ausführen, weil das sehr kompliziert ist. Wir wollen reden über uns Erwachsenen und nicht über Embryonenforschung. Also Thomas von Aquin. Thomas von Aquin, ein Christ, kennt aber die jüdische Philosophie und kennt auch die griechische Philosophie. Aus jüdisch-christlicher Sicht ist diese Gespaltenheit des Menschen in Leib und Seele vollkommen undenkbar. Vollkommen undenkbar. Sowohl das Judentum als auch das Christentum spricht immer von dem einen Menschen. Das heißt, diese Leib-Seele-Trennung kommt aus der griechischen Philosophie hinein ins Christentum. Bis heute in die sogenannte psychosomatische Medizin, also Seele und Leib. Darüber habe ich meine theologische Doktorarbeit geschrieben, ein wirklich sehr gutes Werk bei Gresshake. Sie können es auch käuflich erwerben, ist aber sehr teuer leider. Gut. Was sind die hebräischen Begriffe für Seele? Nefesh und Ruach. Ruach heißt so viel wie Hauchen, Atem, Geist, Sinn. Sixtinische Kapelle Rom, Gott hauchte dem Menschen den Atem ein. Lateinisch heißt die Seele wie? Anima. Sehr gut. Für die Mediziner unter Ihnen, was machen wir, wenn ein Mensch einen Herzstillstand hat? Wir reanimieren ihn. Wir reanimieren ihn. Wir geben ihm die Seele zurück. Und was muss man dann meistens tun? Ihn beatmen. Das heißt, der Atem, das wussten die Alten immer, hat ganz viel zu tun mit dem Innersten des Menschen. Deswegen alle Meditationsübungen beginnen mit Atemübungen. Gott hauchte dem Menschen den Atem ein, Sixtinische Kapelle. Nefesh, der zweite Begriff für Seele im Hebräischen, Hals, Kehle, Leben, Lebenskraft. Also die Juden wussten immer, dass das was mit Lebendigsein zu tun hat, mit Leben zu tun hat, mit Geist zu tun hat, mit Sinn zu tun hat. Und, ich habe schon gesagt, lateinisch die Seele Anima, also He Psyche im Griechischen, He Psyche, lateinisch übersetzt Thomas von Aquin, Anima. Und diese Anima hat eben drei Aspekte, diese Seele. Übrigens gibt es auch in Rom ein Bildungshaus für die Priester, was heißt Anima. Drei Aspekte. Nochmal zurück in die Natur. Was haben wir in der Natur an Lebendigem? Also zurück zu Aristoteles. Er sagt, Seele ist im Grunde ein anderes Wort für lebendig sein. Alles, was lebendig ist, ist beseelt. Hat nicht eine Seele, sondern ist beseelt. Pflanze, Tier, Mensch. Übrigens das große Wunder, wenn ich das als Pharmazeut kurz sagen darf, ist der Grashalm. Grüne Farbe, Chlorophyll, Photosynthese, kann verwandeln Sonnenlicht, CO2 und Wasser in Stärke, in Zuckermoleküle. Die größte chemische Fabrik der Welt, vollkommen unscheinbar. Sie laufen über den Rasen und wissen gar nicht, was sie da unter den Füßen haben. Kann der Mensch nicht machen. Er kann Computer bauen, aber kein Grashalm. Der Mensch kann kein Leben machen. Wird er auch nie können, obwohl die Leute das behaupten, aber es ist einfach Unsinn. Also Anima der Pflanze, Anima vegetativa. Warum vegetativa? Wir haben das noch für die Mediziner unter Ihnen. In der Medizin als Vegetativum. Das Vegetativum ist im Körper das, was von alleine abläuft. Also wenn Sie jetzt ein Brötchen gegessen haben, eine Semmel gegessen haben oder einen Kaffee trinken, der wird gerade verstoffwechselt. Das läuft von alleine ab. Das kann man wenig beeinflussen. Das ist bei der Pflanze auch so. Die macht Stoffwechsel. Die verwandelt, wie ich schon sagte, Sonnenlicht, CO2 und Wasser in Stärke, in Zuckermoleküle. Übrigens auch interessant, der liebe Gott hat ziemlich intelligent gemacht. Wir sind eine Logos-Religion, deswegen kann man in der Biologie auch den Logos Gottes erkennen, die Logik Gottes erkennen. Die Pflanze atmet andersrum als der Mensch. Wir nehmen Sauerstoff auf und geben CO2 ab. Und die Pflanze nimmt CO2 auf und gibt Sauerstoff ab. Ist doch genial geregelt. Übrigens chemisch sind die beiden Moleküle, das Hämoglobin im Menschen, roter Blutfarbstoff, und das Chlorophyll in der Pflanze, ganz ähnlich. Das Chlorophyll hat ein Magnesiumatom in der Mitte und das Hämoglobin ein Eisenatom. Die Natur ist ganz einfach aufgebaut, aber sehr klug. Also ich muss ein bisschen Reklame für den Herrgott machen, ab und zu. Also Anima vegetativa, die Pflanzenseele, die haben wir auch in uns. Dann die Anima sensitiva, das ist das Sensible. Der Hund jault, wenn Sie ihm auf den Schwanz treten oder an Ohren ziehen. Das tut der Grashalm wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass Sie einem Grashalm wehtun, wenn Sie den Rasen nehmen. Bin mir nicht sicher, Inder würde wahrscheinlich sagen, das ist alles göttliche Schöpfung, muss man ganz vorsichtig damit umgehen. Aber wenn Sie dem Hund einen Schwanz abschneiden ohne Narkose, wird der ziemlich jaulen. Und bei Menschen, also das ist die Anima sensitiva, bei Menschen die Anima intellektiva, die Geistseele. Intellekt, ich habe gerade gestern einen Vortrag gehalten über künstliche Intelligenz. Der Computer ist nicht intelligent. Der denkt auch nicht. Der kann nur schneller rechnen als wir. Das Wort Intelligenz, Intellekt, Thomas von Aquin und auch Meister Eckhart haben es übersetzt mit Intus legere, zwischen den Zeilen lesen, hinter die Kulissen schauen. Also Intellekt hat immer etwas zu tun mit den letzten Dingen des Seins. Also wenn Sie wollen, aus christlicher Sicht mit der Frage nach Gott. Der Mensch ist ein intelligentes Wesen, er bleibt nur meistens hinter seiner Intelligenz zurück, weil er sich um die letzten Dinge nicht kümmert. Und deswegen haben wir so ein Chaos in der Welt. Und das ist das, was wir eigentlich mit Sünde bezeichnen. Der Mensch bleibt hinter der Möglichkeit, über die letzten Dinge nachzudenken, das bleibt er schuldig, er tut es einfach nicht. Er wurschtelt so rum in der Welt und dann führt er Kriege und weiß eigentlich gar nicht, wozu das Ganze. Das ist die eigentliche Katastrophe, die wir zurzeit haben. Also Thomas von Aquin, geht gleich weiter. Anima vegetativa, Anima sensitiva, Anima intellektiva, bei Menschen eine Einheit. Und jetzt nimmt er von Aristoteles dieses Formprinzip und macht daraus einen wundervollen Satz. Ich wollte ihn den eigentlich an die Tafel schreiben, aber er kann es nicht. Anima forma corporis. Die Seele formt den Körper zum Leib. Die lateinische Sprache hat nur einen Begriff, corporis, corpus. Hoc est enim corpus. Hoc est enim corpus. Die lateinische Formulierung in der Messfeier, für dies ist mein Leib. Daraus haben die Kinder gemacht, Hokus Pokus. Die haben das nicht verstanden, was der Priester da vor sich hingemurmelt hat auf Latein. Haben gesagt, der macht da Hokus Pokus. Interessant. Sprache ist was super Spannendes. Also Anima forma corpus, die Seele formt von innen her den Leib. Und meine Damen und Herren, ich würde sagen, das gilt bis heute. Ich hätte Ihnen jetzt als nächstes Bild gezeigt, eine Embryonalentwicklung, also Samen und Eizelle kommen zusammen. Und jetzt entfaltet sich diese Zygote. 2 Zellen, 4 Zellen, 8 Zellen. Und ehrlich gesagt, niemand weiß, warum das so geht. Ich frage die Biologen, wir haben ja sehr viel entdeckt jetzt über Genetik und Epigenetik. Sag mir mal, was Leben ist. Da sagen sie mir fast übereinstimmend, je mehr wir wissen, desto weniger wissen wir, was Leben ist. Ein guter Begriff von Aristoteles ist die Selbstbewegung. Und damit meint er nicht die Bewegung von hier nach da, sondern die Entfaltungsbewegung. Ein Embryo entfaltet sich, 2 Zellen, 4 Zellen, 8 Zellen, bis wir dann so da sitzen, 80 Jahre lang. Und diese Selbstentfaltung, die Selbstbewegung, die dann weitergeht mit dem Herzschlag, das geht auch von selbst. Und die Sonne scheint auch von selbst. Ich würde fast sagen, das ist ein göttliches Prinzip. Das von selbst. Wir sagen immer so leicht das, und das ist ja selbstverständlich. Das Einzige, meine Damen und Herren, was selbstverständlich ist, ist Gott selbst. Weil er sich aus sich selbst heraus versteht. Wir verstehen uns immer von anderem her, das nennen wir Kontingenz. Als Sohn der Eltern, als Weißer, als Schwarzer, als Frau, als Mann. Gott ist der Einzige, der selbstverständlich ist. Das können Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir meinen auch, das Leben ist selbstverständlich, dass wir hier sitzen. Es ist vollkommen unwahrscheinlich, dass wir hier sitzen. Bei der Zellzahl, die wir haben, bei den Zellfehlern, bei den Krebszellen, die wir in uns haben. Es ist vollkommen unwahrscheinlich, dass wir überleben. Rein statistisch gesehen. Es ist ein Wunder, dass wir leben. Sie müssen nicht warten, bis das große Wunder kommt. Das Wunder ist das Leben selbst. Dass das funktioniert alles, mehr oder weniger. Darüber kann man sich wundern, weil es unwahrscheinlich ist. Also der Selbstverständliche ist Gott. Und die Dinge, die von selbst hier kommen, die von selbst funktionieren, sind das Göttliche, die Sonne. Das Herz, mein Organismus. Also das meint Thomas von Aquin mit Seele, das ist diese innere Entfaltungskraft. Weil sie noch keine naturwissenschaftlichen Ergebnisse hatten. Heute haben wir Genetik, Epigenetik, heute können wir Dinge messen. Und da gibt es einen interessanten Begriff in der Biologie, der heißt Information. Das hätte ich Ihnen auch gerne, damit Sie es lesen. Also Anima forma corporis, die Seele formt den Körper. Und heute spricht die Genetik von der Information. Also da wird was informiert. Es wird in Form gebracht sozusagen. Das moderne Genetische schaut von außen drauf und von innen her schaut die alte Philosophie drauf. Und wir müssen heute beides kombinieren. Wir brauchen zur Interpretation der Welt beide Zugänge. Den naturwissenschaftlichen und den Philosophen. Einheit in Verschiedenheit, würde der Hegel sagen. Die eine Welt in der Verschiedenheit der Zugänge. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt kommt die Neuzeit. René Descartes, 16. bis 17. Jahrhundert. Der verliert den Seelenbegriff vollkommen aus dem Blick. 300-400 Jahre wird über die Seele kaum etwas geschrieben. Es gibt dann so einen Vitalismus im 19. Jahrhundert. Und dann kommt erst Sigmund Freud. Komm her.
Jetzt fallen schon die Vorrede von der Stefan an.
René Descartes reißt jetzt den Menschen auseinander, gedanklich, und spricht nur noch von Geist und Materie. Also die Seele war das innere Ganzheitsprinzip, was den Menschen im Innersten zusammenhält, so würde Goethe wahrscheinlich sagen. Und das geht verloren mit Beginn der Neuzeit. Und das hat enorme Auswirkungen für die ganze Interpretation der Welt. Also Descartes unterscheidet jetzt nur noch Geist und Materie. Ich sage Ihnen, versuche Ihnen den Unterschied etwas simpel darzustellen. Ein Gehirn, Sie haben alle ein Gehirn, sonst wissen Sie hier nicht, hat ein Gewicht, wiegt 1,5 Kilo. Ist eine ausgedehnte Sache, das nennt René Descartes res extensa, eine ausgedehnte Sache. Kann ich auf die Waage legen, in der Anatomie, 1,5 Kilogramm. Ich frage die Studenten immer, das frage ich auch Sie jetzt, wie viel Kilogramm wiegt ein Gedanke? Wie viel Kilogramm wiegt Liebe? Wie viel Zentimeter hat Vertrauen? sitzen Sie ein bisschen ratlos da. Was meint er jetzt? Die Frage ist sinnlos, weil Gedanken keine Ausdehnung haben. Ich mache ein einfaches Beispiel. Es gibt ja Menschen, die wollen mit dem Kopf durch die Wand, okay? So. Sie sagen, das geht nicht. Aber Sie können in der Sekunde an Ihre Freundin in Schottland oder in Australien denken. Der Gedanke geht nicht alle Wände hindurch. Wir waren bei Pfingsten, dann heißt es ja, er kam bei geschlossenen Türen, das fand ich auch. Mein Gedanke kann sich alle Türen durchdenken. Bis nach Australien. Also Sie sehen schon, dass wir die moderne Philosophie kaum wahrhaben. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Gedanken und dem Gehirn. Es gibt einen Unterschied zwischen Geist und Materie. Der Geist ist unendlich und weit offen, deswegen habe ich gesagt, die Seele, ich komme gleich dazu, wie der Thomas das beschreibt, die Seele ist auch auf alles offen. Die Materie ist begrenzt. Und so haben sich Geisteswissenschaften entwickelt und Materiewissenschaften. Die Materiewissenschaften nennen wir Naturwissenschaften. Und sie haben vollständig unterschiedliche Zugänge und vollständig unterschiedliche Methoden des Herangehens an die Interpretation der Welt. Meine Damen und Herren, wenn ich das wenigstens mal meinen Theologen klar machen könnte, dass sie mal Wissenschaftstheorie studieren, dann kämen solche Unsinnigkeiten nicht heraus wie die Ablehnung der Evolutionstheorie oder was auch immer. Die Evolutionstheorie ist eine rein naturwissenschaftliche Theorie. Die kann sich morgen ändern. Wir überschätzen die Naturwissenschaften an dem Punkt total, haben nur Angst, die Theologen haben nur Angst vor den Naturwissenschaftlern. Und die Bibel, andersherum, ist kein naturwissenschaftliches Buch. Die Welt ist nicht in 6 Tagen geschaffen worden, das kann ich Ihnen schwören. Das ist eine Bildersprache. Also wenigstens, wenn Theologen unter Ihnen sind, lernt Wissenschaftstheorie. Naturwissenschaft ist etwas ganz anderes als Geisteswissenschaft. Weil der Geist etwas anderes ist als die Materie. Jetzt sind wir aber ein Mensch, eine Leib-Seele-Einheit. Also das Leib-Seele-Problem hat sich seit Descartes reduziert auf das Geist-Materie-Problem. Die Seele ist erstmal verschwunden. Ich frage die Studenten immer, weil wir das in der Philosophie besprochen haben, wo war der Gedanke, bevor er mir kam? Woher kommt der Gedanke? Die Studenten sagen fast spontan alle aus dem Gehirn. Sag ich, guter Kollege, wir gehen morgen in die Anatomie, da liegen viele Gehirne herum und dann zeigen Sie mir, wo der Gedanke ist. Und wie der da rauskommt überhaupt. Denken Sie mal drüber nach. Wo war der Gedanke, bevor er mir kam? Was ist der Begriff Inspiration? Mir fällt etwas ein. Ja, woher fällt mir was ein? Die platonische Philosophie würde sagen, schalt das Handy aus. Die platonische Philosophie würde sagen, ich habe schon die ewigen Ideen geschaut und ich erinnere mich daran. Das würden wir so aus christlicher Sicht nicht sagen. Also ich lasse ihn mal alleine erstmal mit der Frage, wo war der Gedanke, bevor er mir kam? Ich gehe nochmal einen Schritt zurück zu dem Thomas von Aquin. Also der hat übernommen diese Konzeption von Aristoteles, die Seele als innere Ganzheit, als inneres Ganzheitsprinzip, Formprinzip. Und er sagt, das ist beim Menschen sein Geistsein. Also es gab bei Aristoteles noch die Unterscheidung zwischen Seele und Geist und Thomas bringt das alles zusammen. Deswegen spricht er von der Anima Intellectiva. Und die Anima Intellectiva ist die Geistseele. Also er verbindet beide Begriffe. Und das ist auch wichtig für die moderne Hirnphysiologie. Ist zwar nicht dasselbe, wir sagen, wenn das Gehirn abgestorben ist, erklären wir den Menschen für tot, weil das Integrationorgan verloren gegangen ist. Also, Anima Intellectiva, die Geistseele. Das hört jetzt mit Descartes auf, er spricht nur noch von Geist und Materie. Und das hat zur Spaltung geführt. Und diese Spaltung, meine Damen und Herren, besteht bis heute. Noch einmal so zusammengefasst. Der Mensch ist eine Einheit, eine Leib-Seele-Einheit und auch eine Geist-Materie-Einheit. Wir brauchen das materielle Gehirn, um zu denken. Also kann man den Menschen so zusammenfassen, er ist eine Einheit in Verschiedenheit. Das ist wichtig, das ist ein zentraler Satz in der Philosophie von Hegel. Einheit in Verschiedenheit. Ein Mensch in der Verschiedenheit von Materie und Geist. Und das geht wiederum sehr gut mit unserem Gottesbild zusammen. Ein Gott in der Verschiedenheit der Personen. Meine Damen und Herren, tiefer kann man die Dinge nicht erfassen. Ich diskutiere so viel mit Materialisten und mit Atheisten, die verstehen das nicht. Die sagen ja, der Gedanke kommt aus dem Gehirn und der Gedanke ist auch nichts anderes als der Gehirn, weil ein Mensch ist ja eine Einheit. Ja, sage ich, eine Einheit ist er, aber eine Einheit in Verschiedenheit, das ist ganz wichtig. So ist auch die Universität entstanden, Universitas, die Hinwendung zum Einen. Die eine Welt betrachten aus der Verschiedenheit der Disziplinen. Theologie ist Universitätsnummer bis heute in Wien 01, weil die ganze Universität aus der Theologie hervorgegangen ist. Bologna, Paris 1200. Warum? Aber ich will jetzt nicht so weit abschweifen. Weil der christliche Glaube, meine Damen und Herren, nach Intellekt schreibt. Fides, Querens, Intellectum, Anselm von Canterbury, 12. Jahrhundert. Der Glaube ruft, schreit nach intellektueller Aufklärung. Meine Damen und Herren, wir sind auf dem Nullpunkt der Reflexion in Europa angekommen. Und das ist die größte Katastrophe. Weil die Kirche den Leuten gesagt hat, denkt nicht, fragt nicht, sondern glaubt. Die größte Katastrophe, meine Damen und Herren. Glauben hat was mit Erkennen zu tun, mit Wissen, mit Verstehen. Die zwei ersten Gaben des Heiligen Geistes sind Erkenntnis und Einsicht. Fides querens intellectum. Ich glaube, damit ich einsehe. So sind die Universitäten entstanden, aus der Theologie, weil der christliche Glaube, darüber kann ich jetzt nicht reden, ein Logos-Glaube ist, ein Vernunft-Glaube ist und nicht unvernünftig. Zweiter Satz von Anselm von Canterbury fällt mir gerade ein. Credo ut intelligam, ich glaube, damit ich einsehe. Glauben ist eine tiefere Form der Erkenntnis, meine Damen und Herren, und nicht das Auswendiglernen von Formeln, die die Kirche mir zu lernen aufgibt. Eine tiefere Form der Seinserkenntnis. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema, aber hat auch damit zu tun. Also wie geht die Geschichte weiter? Also Descartes unterscheidet das Geist und Materie. Materie ist ausgedehnt, res extensa, res cogitans, der Geist ist nicht ausgedehnt, geht überall hin, wiegt auch nichts, der Gedanke wiegt nichts und Liebe wiegt nichts, aber sie ist da. Also deswegen habe ich gesagt, die Seele ist eigentlich nichts, man sieht sie nicht. Der Anatom und Pathologe Virchow, Rudolf Virchow, hat gesagt, ich habe hunderte von Leichen seziert, aber nie eine Seele gefunden. Sag ich, Herr Kollege, falsche Frage gestellt. Weil es die so nicht gibt. Die Seele ist das Ganze. Die Seele ist das Belebende, wenn ich so sagen darf. Das, was mich lebendig macht. Und die Kosmonauten, die Russen, sind da mit dem Flugzeug da, mit der Raumkapsel in den Weltraum gefahren und kamen zurück und haben gesagt, aber wir haben Gott nicht gesehen. Wunderbar, Leute, falsche Frage gestellt. Weil Gott sieht man nicht. Der ist nicht so. Der ist kein Seiendes unter Seienden. Und die Seele auch nicht, aber sie ist trotzdem da. Das ist der entscheidende Punkt, dass das, was wir nicht sehen, dennoch da ist, wirklich ist. Also die Seele sehen wir nicht, die hat auch kein Gewicht. Da hat der Virchow gesagt, ja, ich habe jetzt die Leichen gewogen, die waren ungefähr, weiß ich, ein paar Milligramm weniger schwer als die Lebendigen, also muss die Seele ein Milligramm wiegen. Das ist doch totaler Schwachsinn. Die hat keine Ausdehnung, kein Gewicht, so wie auch der Gedanke keine Ausdehnung, kein Gewicht hat. Gut, also ich kann euch nur empfehlen, auch als Theologen weit genug denken. Wenn man weit genug denkt, erschließen sich die Dinge fast wie von alleine. Die Kirche hat immer das Denken abgeblockt. Sie sagt, nicht weiter denken, jetzt glauben. Nein, vieles davon ist Denkfaulheit. Aber ich will jetzt nicht, ich habe noch nie meine Kirche kritisiert. Also, jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommt Sigmund Freud, also um 1900. Da kommen die großen Umbrüche, Quantenphysik und so weiter. Sigmund Freud entdeckt die Seele wieder, aber jetzt anders. Jetzt nicht mehr als das innerste Ganzheitsprinzip, sondern als das Unbewusste, das Ich, Es, Über-Ich. Sie kennen das, die Konflikte, Sie wissen ja, was Psychotherapeuten machen. Ich will das nicht kritisieren. Ich glaube, dass wir leider heute sehr viel Psychotherapie brauchen. Das hat der C.G. Jung schon gesagt. Weil die Theologen sich um die Seele, die innerweltliche Seele nicht kümmern, sondern immer nur aufs Jenseits vertrösten, müssen wir Psychologen uns heute mit Dingen befassen, die eigentlich der theologischen Fakultät zufielen. Das haben wir auch vermurkst. Immer vertröstet aufs Jenseits, wenn es hier schlecht geht, aber drüben geht es hier besser. Nein, meine Damen und Herren, hier und jetzt muss den Menschen geholfen werden. Also ich will jetzt niemanden beleidigen, keinen Psychologen, aber philosophisch könnte man sagen, die Psychologie, da steckt das Wort Psyche drin, hey Psyche, die Psychologie ist eine Seelenlehre ohne Seele. Weil der entscheidende dritte Aspekt, das Geistige, fehlt. Also vielleicht am wenigsten in der Logotherapie oder so. Wir brauchen die Psychologie, weil wir das vermurkst haben theologisch. Aber das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir brauchen die Psychologie, um die Dinge aufzuarbeiten. Aber die Psychologie kann maximal ein Türöffner sein, für die letzte Seinsdimension, um die es geht. Und die erfasst sie nicht, die kann sie von ihrer Methode her schon nicht erfassen. Ich könnte viel sprechen über Lebensmittel, über Krisen und so weiter. Warum das ohne Spiritualität nicht geht? Weil die Psychologie einfach zu kurz greift. Die Psychologie ist eine Seelenlehre ohne Seele. Weil sie den ganzen Aspekt nicht hat. Animal sensitiver vielleicht bei Thomas, aber animal intellektiver, das Geisthafte, das auf Gott ausgerichtete. Meine C.G. Jung hat die ganze Religion mit hineingebracht. Sigmund Freud hat ja gesagt, Religion an sich macht krank. Er hat ja auch einen Begriff geformt dafür, ekklesiogene Neurose, die durch die Kirche verursachte Neurose. Ich würde sogar sagen, das stimmt. Aber eine richtige Religion, man muss, wenn man das Wort Religion überhaupt in den Mund nimmt, heute von der richtigen Religion sprechen. Das Christentum ist eine heilbringende Religion. Wir sprechen vom Heiland, wir sprechen vom Heiligen, vom Ganzmachen. Heil heißt Ganzmachen. Ein Teil meiner religiösen Vermittlung in meiner römisch-katholischen Kirche hat krank gemacht. Leider. Auch daran müssen wir arbeiten. Also gut, Freud entdeckt das wieder. Ich hätte Ihnen jetzt noch ein Bild gezeigt eben von einer Embryonalentwicklung, aber das beschreibe ich Ihnen. Ich habe das schon gesagt. Diese Selbstentfaltungstendenz oder das Phänomen der Selbstentfaltung, der Selbstbewegung eines Embryos ist eben das, was wir mit Leben bezeichnen. Das, was wir mit Leben bezeichnen, ist das, was Aristoteles und auch Thomas mit Seele bezeichnen. Also ich fasse es mal so zusammen, da möchte ich noch zwei Aspekte bringen und dann können wir darüber diskutieren. Die Naturwissenschaften können Hypothesen aufstellen über das, was Leben ist. Aber sie können nicht erfassen, was Leben ist und sie können es auch nicht herstellen. Da die alten Philosophen noch nicht so viel Naturwissenschaften wussten, haben sie eben diesen Begriff geprägt, der Seele. Also Seele nochmal zusammengefasst in diesem umfassenden Sinne, ist das Lebendigsein. Alles in dieser Welt ist beseelt, das würden die Hindus auch sagen. Ich habe mal eine Gelse im Nachtdienst totgeschlagen, weil sie mich geärgert hat. Da hat der Oberarzt zu mir gesagt, wieso schlägst du sie tot? Sie ist auch ein Geschöpf Gottes. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber sie stört mich. Und da treffe ich eine Güterabwägung. Daran besteht Ethik, Güterabwägung zu treffen. Also die Psychologie, die heutige Seelenlehre, befasst sich eben mit dem Verhalten des Menschen, mit dem Erlebnis des Menschen, mit seiner Biografie, mit Mutter-Vater-Beziehungen und so weiter. Sie kennen das ja. Ich möchte einen Schritt weitergehen noch. Ich glaube, das kann man hier tun in einem christlichen Haus. Ich lese zwei Zitate vor von Ignatius von Loyola. Also was ist, da muss ich jetzt einen großen Sprung machen, was ist Christentum? Wir feiern jetzt Weihnachten. Ich habe, glaube ich, gerade gestern einen relativ guten Artikel für unser Fahrblatt geschrieben. Was heißt Menschwerdung? Warum wird Gott Mensch? Und wer sind wir? Wer sind wir Menschen? Und das hat was mit Seele zu tun. Die Seele, die Geistseele, der Intellekt ist ausgerichtet auf eine größere Dimension, die wir Christen Gott nennen. Das heißt, meine Damen und Herren, das ist mir jetzt wichtig. Es gehört zum Wesen des Menschen, dass er sich überschreitet, dass er sich auf Gott hin überschreitet. Das nennen wir Transzendenz. Wir müssen das dem Menschen neu vermitteln, dass er mehr ist als nur ein Mensch. Blaise Pascal, der große Philosoph und Mathematiker, sagt es so, der Mensch überschreitet den Menschen um ein Unendliches. Und der schon so oft erwähnte Philosoph Hegel sagt, der Mensch ist immer schon im Raum des Absoluten, sonst könnte er das Relative nicht als relativ entdecken. Ich möchte das wirklich mal so auf den Punkt bringen, weil mir das wichtig ist. Wir haben den Menschen zugeschüttet mit Moral. Meistens Sexualmoral. Fragen Sie mal rum in Ihrem Freundeskreis, was ist Christentum? Warum ist der Sonntag der Sonntag? Ich schwöre Ihnen, Sie kriegen keine Antwort. Warum ist das Wochenende das Wochenende? Na, weil das Wochenende ist. Warum läuten mittags um 12 die Glocken? Na, weil es 12 Uhr ist. Nein, weil es das Mittagsgebet der Mönche ist. Der Mensch ist von seinem Wesen her auf Gott ausgerichtet. Im Alten Testament heißt es, er ist Ebenbild Gottes. Im Alten Testament heißt es sogar, du hast uns nicht viel geringer geschaffen, als du selber bist. Stell dir mal vor. Der Mensch soll vergöttlicht werden. Deswegen nehmen wir den Leib Christi zu uns. Das Göttliche soll in uns Platz greifen. Es soll verstoffwechselt werden, wenn Sie wollen. In unser eigenes Fleisch und Blut übergeben. Das nennen wir Inkarnation. Der ganze Leib des Menschen soll vergöttlicht werden. Und das hat wieder was mit Krankheit und Gesundheit zu tun. Das wissen wir wieder woher, aus der Biologie, von Genetik, Epigenetik, Lebensstile. Das innere Leben hat zu tun mit der Verschaltung der Gene. Jede Krebserkrankung hat einen genetischen Hintergrund, aber wenn dieses Gen nicht angeschaltet wird, passiert nichts. Und die Verschaltung der Gene hat etwas zu tun mit unserem Lebensstil und damit auch mit Spiritualität und Denken. Ich lese Ihnen ein Zitat vor aus der Psychoneuroimmunologie von vor 20 Jahren. Auch das Gehirn nimmt direkten Einfluss darauf, welche Gene eine Zelle aktiviert und welche Funktionen von der Zelle infolgedessen ausgeführt werden. Also die Information, von der sprach ich schon, ist im Organismus verteilt auf die Gene, das ist die Grundinformation, und auf die Verschaltungseinheiten, Epigenetik. Und diese Epigenetik hat mit unserem Lebensstil zu tun. Nicht so, dass ich sage, okay, jetzt denke ich positiv und dann geht die Krankheit weg, sondern dass ich mich einstimme. Und da komme ich jetzt zum letzten Punkt, was das Christentum ist. Einstimme worauf? Das Klavier wird gestimmt, hier stand immer eins, da steht noch eins noch, eingestanden an Kammerton A. Das heißt, der Begriff der Stimmigkeit, der auch mit meiner Stimme zu tun hat, es stimmt, die Leute sagen, ja, es stimmt, ja, was stimmt denn da? Stimmen ist ein dialogisches Prinzip. Ich stimme meine Geige am vorgegebenen Kammerton A. Worauf soll sich der Mensch einstimmen? Auf die Stimme Gottes in ihm, auf den Heiligen Geist in mir. Der Geist Gottes trägt Jesus in die Wüste. Der Heilige Geist bewegt ihn. Dreifaltigkeit. Der Urgrund des Seins ist der Schöpfer, derselbe Grund in mir als Heiliger Geist und derselbe Grund zwischen uns, Zwischenmenschlichkeit. Das deutsche Wort Grund kommt übrigens aus der mittelalterlichen Philosophie vom Seelengrund. Also ich soll mich einstimmen in das Göttliche in mir. Seelengrund. Da kommt das Wort Seele vor. Der Grund, der tiefste Grund, der Urgrund des Seins, den wir Gott nennen, ist in mir. Im Seelengrund. Und das ist überlagert durch andere Stimmen. Also wenn ich von Stimme spreche, muss ich wieder vorsichtig sein. Der Heidegger hat es auf einen guten Punkt gebracht. Er hat gesagt, das Gewissen redet in der Weise des Schweigens. Besser kann man es nicht sagen. Und auch Gott redet in der Weise des Schweigens. Deswegen muss man schweigen lernen. Man kann schweigend viel mehr sagen, als wenn man redet. Der Volksmund sagt, reden Silber, schweigen Gold. Liebende können sich anschauen und brauchen nichts zu sagen und sagen sich sehr viel. Sie können in die Wüste gehen, da redet niemand, aber sie hören alles. Wir müssen das schweigende Reden lernen, weil Gott auch schweigend redet. Und zwar so still, dass wir ihn leicht überhören können. Deswegen müssen wir selber schweigen lernen, damit wir das schweigende Reden Gottes hören lernen. Höre Israel. Beten ist mehr hören als plappern. Plappert nicht wie die Heiden, sondern geht in eure Zelle und schließt die Tür zu. Die größte Katastrophe der Welt, sagt Pascal, ist, dass wir es nicht nur mal eine halbe Stunde allein in unserem Zimmer aushalten. Deswegen das Buch der Einzelne. Der Einzelne muss es mit sich selber aushalten. Sonst wird er immer andere Menschen missbrauchen, die ihm seine Einsamkeit nehmen, seine Kompensationsmechanismen erlauben. Im Grunde missbrauchen wir immer Menschen, weil wir Angst davor haben, alleine zu sein. Können Sie mal drüber nachdenken. Also, der Mensch, Sie schütteln den Kopf, Sie dürfen gleich protestieren. Das ist ja gut, das sehe ich Ihnen ja schon an, deswegen habe ich Sie ja angeschaut. Also, wer sind wir Christen? Wir sollen uns einstimmen in diese Stimme Gottes, die schweigend spricht, und ihr nachfolgen. Warum? Damit unser Leben stimmig wird. Damit wir unseren Frieden finden. Damit wir unsere innere Freude finden. Das heißt, die Ausrichtung auf Gott entspricht unserem Wesen, aber wir müssen uns aktiv dafür entscheiden, weil Gott unsere Freiheit will. Im Alten Testament steht schon, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an und warte, bis du aufmachst. Das ist der richtige Übersetzung des Wortes Gebet. Gott will gebeten werden, wie ein Gast. Wenn ich ein Hochzeitsfest mache, sage ich, ich lade dich ein, ich lade auch Gott ein. Wenn er nicht eingeladen wird, kommt er nicht. Der ist eher scheu. Der ist zwar gewaltig, weil er die Schöpfung gemacht hat, aber im Konkreten ist er scheu. Und auch charmant. Das griechische Wort charis für Gnade wird ins Französische übersetzt mit Charme. Gott ist charmant, still. Er kommt ganz still. Er ist nicht im Donner, er ist nicht im Blitz. Er ist ganz still, so dass man ihn fast übersehen kann. Weil das hat mit Seele zu tun. Jetzt bringe ich Ihnen noch ein letztes Zitat von Ignatius von Loyola, dann bin ich fertig. Er spricht von den Seelenbewegungen. Was bewegt sich in mir? Was geht jetzt gerade in ihm vor? Auch das hat der Philosoph Heidegger super auf den Punkt gemacht. Er hat gesagt, der Mensch ist immer irgendwie gestimmt. Da kommt wieder das Wort Stimmigkeit rein. Sie sind jetzt entweder gelangweilt, Sie denken, man hört ja endlich auf, oder ich bin müde, oder ich will den Kaffee haben. Irgendwas geht immer in Ihnen vor. Sie können das gar nicht abschalten. Selbst nachts geht etwas in uns vor. Das Gehirn arbeitet immer, meine Damen und Herren. Deswegen träumen wir, weil da was verarbeitet wird, was wir tagsüber nicht verarbeitet haben. Sie können auch das Herz nicht anhalten. Das heißt, es gibt bestimmte Phänomene im Leben, die können Sie nicht ausschalten. Wenn das Herz stillstehen bleibt, sind wir tot. Also es muss auch nachts, wenn wir schlafen, schlagen. Und auch das Gehirn arbeitet nachts. Wie verrückt. Muss verarbeiten und so weiter. Träume. Also es bewegt sich immer etwas in uns. Das wissen Sie ja, wenn Sie vielleicht schweißgebadet morgens aufwachen, weil Sie irgendeinen Angsttraum hatten oder so. Da bewegt sich was. Selbst wenn wir es nicht wissen. So, das lateinische Wort für bewegen heißt movere. Und davon sind abgeleitet die vermeintlich deutschen Worte, die aber eben gar nicht deutsch sind, sondern lateinisch. Motiv und Emotion. Was ist das Motiv? Warum sitzen Sie hier? Und was geht emotional in Ihnen vor? Was bewegt sich gerade? Was, also, jeder hat so seine Motive. Mein Onkel war Priester, der hat mal einen Motorradfahrer beerdigt, auf dessen Grabstein stand, meine Maschine war mein Lebensinhalt. Jeder hat so seine Prioritäten, ja. Meine Frau ist mein Ein und Alles, oder meine Maschine ist mein Ein und Alles, oder der Bauernhof, oder... Was sollte denn für den Christen das Ein und Alles sein? Schweigen beide, Liebe, Nächstenliebe, ja, alles schön. Was beten wir im Vater Unser? Dein Wille geschehe. Der Christ hat eine eigenartige Philosophie, wenn er es wirklich will. Wenn er es wirklich will und das ernst meint in dem Gebet, soll er den Willen eines anderen erfüllen, den Willen Gottes erfüllen. Nun ist das Erfüllen des Willens eines anderen innerweltlich immer ein Stück Freiheitsberaubung. Also wenn mein Chef mir sagt, mach das und das und ich habe dazu keine Lust, bin ich nicht mehr frei. Und das muss man lernen, dass es bei Gott umgekehrt ist. Überall dort, wo ich den göttlichen Willen erfülle, komme ich zu mir selbst. Also Menschen verdrängen sich von den Plätzen. Wenn ich hier sitze auf dem Stuhl, können Sie da nicht sitzen. Bei Gott ist es umgekehrt. Da, wo Gott sitzt, da kann ich besonders gut sitzen. Weil er der Raum geben will. Der Mensch ist der Raumnehmende. Ich nehme ihn ihren Platz weg, auch im Beruf. Bei Gott ist es umgekehrt. Deswegen sieht man ihn nicht. Weil er der Raumgebende ist, sonst könnte ich da nicht sitzen. Das heißt, wir müssen an unseren Gottesbildern arbeiten. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Gott, den es gibt, gibt es nicht. Sie haben alle Vorstellungen von Gott. Das ist auch richtig so, weil es nicht anders geht. Aber Sie müssen sie je neu über Bord werfen. Deswegen hat das Alte Testament zu Recht das Bilderverbot. Du sollst dir kein Bild machen von Gott. Mein alter Freund, Professor Bucher Oldenfeld, den kennst du auch, 94 Jahre alt, eine alte Dame kam zu ihm und sagte, Herr Professor, etwas ganz Furchtbares passiert. Ich habe meinen Glauben verloren, sagt er. Gott sei Dank. Ja, weil der meist mit falschen Bildern versetzt ist. Gott arbeitet jeden Tag daran, dass wir unsere Bilder von ihm über den Haufen werfen. Warum? Um ihn zu treffen und nicht das Bild von ihm. Gott will, dass wir ihn treffen und nicht das Bild, was wir von ihm haben. Das ist für Menschen auch so. Levinas sagt, du sollst den anderen Menschen als den anderen erkennen und nicht durch die Brille deiner Projektion. Das meiste, was wir von Gott denken, sind unsere Projektionen, wie wir ihn gern hätten. Der ist aber nicht so. Und das Leid und der Prozess des Lebens zerstört uns Schritt für Schritt unsere Gottesbilder. Warum? Wozu? Das ist nicht bösartig, aus Liebe. Damit wir ihn treffen und nicht das Bild von ihm. So, also wenn wir das wollen, das ein toller Satz, der ist mir jetzt aufgefallen bei dem Schreiben meines Buches, Matthias Claudius. Ich muss immer überlegen, dass ich ihn zusammenkriege. Nicht der Mensch ist frei, der tun kann, was beliebig ist, sondern der Mensch ist frei, der wollen kann, was er tun soll. Der wollen kann, was er tun soll. Was sollen wir tun? Den Willen Gottes. Wozu? Damit wir zu unserer Entfaltung kommen. Damit unser Leben stimmig wird. Und das können wir erleben in unserem Leib. Das hat der Ignatius von Loyola, der große Seelenkenner ist, mit seinen Exerzitien, mit zwei Griffen zusammengefasst. Die zitiere ich ihn jetzt noch, dann höre ich auf, dann können wir es diskutieren. Also es gibt zwei Ebenen der Emotionalität. Nochmal Emotionalität, da steckt das Wort movere drin, bewegen, was bewegt mich. Einmal das Zwischenmenschliche, ich freue mich, einen Freund wiederzusehen, ich freue mich über einen Sonnenaufgang, das ist das, was wir Gefühl nennen, ich erlebe etwas, ich freue mich darüber. Und dann gibt es eine tiefere Ebene, die könnte man mit dem Begriff des Gespürs bezeichnen. Ich spüre, dass ich falsch unterwegs bin. Da steckt das Wort Spur drin. Menschen sagen, Herr Professor, ich spüre, wenn ich so weiterlebe, scheitert mein Leben. Und dieses Gespür, was mit dem tiefsten Seinsgrund zu tun hat, mit der Beziehung zu Gott, kann man leibhaftig erfahren, auch üben, trainieren. Ich behaupte, Christentum ist in erster Linie die Notwendigkeit der Selbsterkenntnis, weil Selbsterkenntnis was mit Gottes Erkenntnis zu tun hat. Je mehr ich mich selber kenne, desto besser kenne ich Gott. Je besser ich Gott kenne, desto besser kenne ich mich selbst. Also die Dreifaltigkeit, Nächstenliebe, Gottesliebe, Selbstliebe, kann man auch übertragen auf die Frage der Erkenntnis. Gottes Erkenntnis, Selbsterkenntnis, Erkenntnis des Nächsten. Alles dreifaltig, die ganze Welt ist dreifaltig strukturiert. Also Ignatius nennt diese Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen, das war seine eigene Erfahrung, Trost, ich bin getröstet. Ich finde das immer ganz furchtbar, wenn man sagt, ja, du musst die Menschen trösten. Sag ich, warum? Trost ist meistens ein drüber weglügen über die Realität. Also der Arzt weiß, der Patient stirbt in 3 Wochen und man sagt, ach, es wird schon wieder. Nee, es wird gar nichts. Hinschauen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Also Trost nennt Ignatius eben was ganz anderes. Ich lese es vor, ist jetzt ein bisschen fromm ausgedrückt, aber in diesen heiligen Hallen kann man das gleich so machen. Ich rede von Trost, wenn in der Seele eine innere Bewegung sich verursacht, also entsteht, bei welcher die Seele in Liebe zu ihrem Schöpfer zu entbrennen beginnt und demzufolge kein geschaffenes Ding mehr in sich zu lieben vermag, es sei denn im Schöpfer ihrer aller. Plötzlich fangen die Dinge anders an zu leuchten. Ich sehe nicht nur einfach nur die Blume, sondern ich sehe die Blume im Kontext des ganzen Kosmos. Also die Seele beginnt zu entbrennen. Sie kennen die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Jesus erklärt ihnen die Schrift. Und sie sagen, hinterher brannte nicht unser Herz. Das ist eine Erfahrung, meine Damen und Herren. Ich kann das göttliche Wirken in mir erfahren, in meiner Seele. Also jetzt nennen wir mal Seele als mein Innerstes, so würde ich es beschreiben. Das kein Etwas ist, sondern das ist mein ganzes Innenleben. Das ist das Seelische im psychologischen Sinn und das ist das Geistseelische im spirituellen Sinn. Dieses ganze Konglomerat ist mein Innenleben und das würde ich modern mit Seele bezeichnen. Das geht weit über die Seele der Psychologie hinaus. Das hat was mit Gott zu tun. Der Gott in mir, der Seelengrund, der tiefste Seelengrund in mir. Und wenn ich mit dem in Stimmigkeit gerate, dann entsteht das, was Ignatius Trost nennt. Eine innere Freude, ein Enthusiasmus, Entheos in Gott sein. Und am Gegenteil kann man es noch viel besser sagen, Trostlosigkeit, Verfinsterung der Seele, Verwirrung in ihr, Hinleitung zu den niedrigen und erdhaften Dingen, Unruhe verschiedener Getriebenheiten, wobei sich die Seele ganz träg, laut, traurig findet und wie getrennt von ihrem Schöpfer. Meine Damen und Herren, ähnliche Formulierungen finden Sie auch in modernen Psychiatriebüchern bei Depressionen. Herr Doktor, ich kann nicht aufstehen. Ich bin so leer. Ich bin so träge. Es interessiert mich alles nichts mehr. Ich liege im Bett den ganzen Morgen. Ich kann nicht aufstehen. Es gibt jetzt eine Veröffentlichung von einer Amerikanerin, einer Jüdin. Das Buch heißt Das erwachte Gehirn, wo sie sagt, jeder Mensch ist von Hause aus religiös. Kleine Kinder. Man kann das sogar messen, hirnphysiologisch. Wenn diese religiöse Begabung nicht gefördert wird, dann atrophiert sie, wie wir medizinisch sagen. Sie baut sich ab. Ein Muskel, der nicht gebraucht wird, baut sich ab. Und wenn das Religiöse, was in uns angelegt ist, ich habe gesagt, das Wesen des Menschen ist das Religiöse auf Gott ausgerichtet sein, wenn das nicht gefördert wird, baut es sich ab und führt in einzelnen Fällen zu Depressionen. Mir hat jetzt ein Mann gesagt, junger Mann, hat gesagt, ich habe 2 Kinder, meine Frau ist evangelisch, wir werden die beiden Kinder nicht taufen lassen. Und ich habe ihm am Kopf zugesagt, mit dieser Entscheidung fügen Sie Ihren Kindern schweren Schaden zu. Das Religiöse, meine Damen und Herren, muss gefördert werden. Was angelegt ist, muss gefördert werden. Du hast 3 Talente, mach 6 draus. Das sind die Befehle Jesu. Nicht Sexualmoral, Kondom und Pille, darüber kann man auch mal reden. Sondern, dass das Angelegte in dir zur Entfaltung kommt. Ihr sollt Frucht bringen. Ihr sollt sogar mehr Frucht bringen, steht da, komparativisch. Wir reden immer nur über Gut und Böse. Christentum hat was zu tun mit Gut und Besser. Martha und Maria. Maria hat das Bessere erwählt. Franz von Assisi hat das Bessere erwählt, alles zu verkaufen. Es wäre auch gut gewesen, das Geschäft zu übernehmen. Nein, es war besser, alles zu verkaufen. Das musste er tun. Das sind die Unterscheidungen der Geister. Gott führt dich immer über dich hinaus. Transzendenz nennen wir das. Wenn wir das den Menschen nicht erklären, will das selber machen. Wozu führt das? Zum Transhumanismus. Einpflanzen von Chips, um den Menschen zu verbessern. Enhancement nennen wir das in der Medizin. Genetische Manipulation, dass wir 180 Jahre alt werden. Der Mensch hat eine Tendenz in sich zu verbessern. Ja, gibt es ein tolles Gedicht von Schiller, Hoffnung heißt das. Der Mensch hofft immer auf Verbesserung. Ja, es ist in ihm. Das ist das Wesen der Transzendenz. Aber die richtige Verbesserung findet er nur bei Gott und nicht bei den innerweltlichen Chips. Und das ist das große Versäumnis meiner katholischen Kirche, dass wir den Leuten das Wesentliche nicht erklärt haben. Wir haben nur über Ethik und Moral gesprochen. Aus dem richtigen Sein, meine Damen und Herren, aus dem Wesen, wenn ich mein Wesen erkenne, folgt fast automatisch das richtige Tun. Dafür haben wir einen lateinischen Satz, der heißt agere sit vitor esse. Das Tun folgt dem Sein. Wenn ich im Sein krank bin, kann ich den Menschen noch so viel mit Moral zuschütten, sie werden nie etwas Richtiges machen, sie werden nur ständig überfordert sein. Ein kranker Baum bringt keine guten Früchte. Alles Neues Testament ist alles ganz katholisch, was ich hier sage. Aus einer kranken Wurzel kommen keine guten Früchte heraus. Wenn der Mensch an der Wurzel krank ist, kannst du ihn mit Moral überschütten noch so viel. Er wird sie hinkriegen, weil er innerlich krank ist. Und Christentum ist in erster Linie eine heilende Religion. Die Seele soll heil werden. Ignatius sagt es immer. Mach diese Exerzitien zum Heil deiner Seele. Immer doppelt. Zum Lobe Gottes und zum Heil der eigenen Seele. Für manche Ohren klingt das vielleicht ein bisschen egoistisch. Ich soll mich um meine Seele kümmern. Nein, meine Damen und Herren, das ist das Oberste. Das sagt sogar der Protestant, Immanuel Kant, dann höre ich gleich auf. Der sagt, du hast eine Verpflichtung zum Glücklichsein. Stellen Sie sich mal vor. Der Satz ist zunächst Schwachsinn. Weil ich kann niemanden zwingen, glücklich zu sein. Aber er dreht die Sache um. Er sagt, wenn du unglücklich bist, dann machst du dein ganzes Umfeld auch unglücklich. Wenn du in deiner Seele unheil bist, dann machst du dein ganzes Umfeld auch unheil. Bringst Unheil, machst es unheil. Das heißt, der Mensch hat eine Verpflichtung, an sich zu arbeiten, meine Damen und Herren. Seelenarbeit, Seinsarbeit, wie Sie es nennen wollen. Das ist Ignatius. Fördere das Religiöse in dir, das richtig Religiöse, das dich über dich hinausführen will. Höher, schneller, weiter, ist richtig irgendwie. Aber von Gott her, das ist der entscheidende Punkt. Du sollst Frucht bringen, von ihm her Frucht bringen. 3 Talente, 6 Talente. Etwas hinzugewinnen, was du bisher noch nicht hattest. Nicht nur die 3 Talente verwirklichen, Selbstverwirklichung. Das ist noch nicht einmal die Hälfte aus christlicher Sicht. Gottes Verwirklichung. Was du jetzt hier oft zitiert, was heißt lieben? Was heißt Liebe? Liebe heißt, aus dem anderen das herauslieben, was Gott als Bild in ihn hineingelegt hat. Das ist Bild, Bildung im besten Sinne. Hebammenfunktion, herausbilden aus den jungen Menschen das, was der Herrgott selbst in sie hineingelegt hat. Und dann werden sie sehen, was aus dem Leben wird. Da wird tatsächlich aus 3 Talenten 6. Und der Begriff Schuld kommt daher, wenn ich mich von diesem Göttlichen absondere und nicht diese Talente vermehre, bleibe ich dem Leben etwas schuldig. Ich bleibe hinter meinen Möglichkeiten zurück. Das beten wir im lateinischen Vater unser. Et debita nostra, unsere Schulden vergib uns. Das, was wir nicht eingelöst haben, was wir hätten einlösen müssen, sollen. Und dann erst drittens der Schuldbegriff im Sinne der Übertretung einer Norm. Auch das haben wir auf den Kopf gestellt. Das erste ist die Sünde, die Absonderung von Gott. Warum ist Sünde Sünde? Weil ich hinter meinen Möglichkeiten zurückbleibe. Und deswegen eine Lücke bleibt in der Welt, die ich eigentlich ausfüllen sollte. Also ich bleibe Gott und dem Welt und mir selber etwas schuldig. Das ist der zweite Begriff von Schuld. Sünde führt zur Schuldigbleiben. Bleibe etwas schuldig und dann drittens erst zur Schuld. Was machen wir in der Beichte? Wir fangen mal beim Letzten an. Ich habe das Gesetz übertreten, ich habe gelogen. Wir machen eine reine Symptombekämpfung. Wir kommen nicht zum Wesen des Menschen. Das ist die Katastrophe des Christentums. Dieser Papst hat es verstanden. Ob die anderen es auch verstanden haben, darüber will ich jetzt nicht reden. Der macht das mit seinen Bischöfen jetzt. Also ich fasse zusammen. Was ist die Seele? Achso, vielleicht sage ich das noch, weil der Ignatius das so oft schreibt. Diese Unterscheidung der Geister, die wir das nennen, also die Stimmen unterscheiden, was ist die Stimme der Mutter, des Vaters, was ist die Stimme Gottes, das nennen wir Unterscheidung der Geister. Er sagt, es gibt Regeln. Regeln, um einigermaßen die verschiedenen Bewegungen, die sich in dir bewegen, zu erklären und zu erspüren, die in der Seele sich verursachen, die Guten, um sie aufzunehmen, die Schlechten, um sie zu verwerfen. Das ist eigentlich sehr sinnvoll. Das Gute ist das, was mich vorwärts treibt, zum Guten. Und das löst in mir etwas aus, nämlich Freude und inneren Frieden. Das heißt, Christentum ist eine Religion der Freude und der Begegnung und der Beziehung. Und dann irgendwann auch der Moral. Also die Seele ist das Innerste, mein Innerstes aus verschiedenen Dimensionen. Ich kann sie nicht sehen, sie ist in dem Sinne kein Etwas. Sie ist ein Prinzip, aber mit dem zweiten Prinzip des Leibes macht sie den konkreten Menschen aus. Das heißt, wir sind eine Leib-Seele-Einheit, so geht das nicht anders, christlich gesehen, die anderen mögen anders denken. Und so ist es auch durch den Tod hindurch. Deswegen ist die Formulierung der Unsterblichkeit der Seele im Christentum schlicht und einfach falsch. Weil es aus christlicher Sicht keine vom Körper getrennte Seele gibt. Beim Thomas ist das noch so ein bisschen schwammig. Die Anima separata, die getrennte Seele, die aber in jedem Fall hingeordnet ist auf einen Leib. Wie immer das aussieht in der Ewigkeit, da könnt ihr mit Klasshage drüber streiten. Wir können das nicht genau wissen, weil wir nicht jenseits von Raum und Zeit denken können. Also nehmen wir es so nochmal, die Seele hat was zu tun mit meinem innersten Kern, mit meiner Emotionalität im Sinne der Psychologie, mit meiner Spiritualität im Sinne der Ausrichtung auf Gott, mit meiner Identität, wer bin ich eigentlich, warum laufe ich hier rum, und mit der Perspektive über den Tod hinaus, dass wir in dieser Leib-Seele-Einheit in das eingehen, was wir Ewigkeit nennen oder sein bei Gott. Ihr werdet Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Die ganzen Auferstehungsgeschichten, die wir Ostern hören, sind alles Geschichten der leiblichen Erfahrbarkeit Gottes. Maria Magdalena wird angesprochen, sie erkennt ihren Meister an der Stimme. Sie dachte, es ist der Gärtner. Die Emmaus-Jünger sagen, brannte nicht unser Herz. Die Fischer, die verzweifelt sind, sehen die vollen Netze. Das sind alles Seinserfahrung, Gotteserfahrung. Und darum geht es. Das hat nichts mit Formeln der katholischen Kirche zu tun. Und die Seele ist sozusagen das Instrument oder der Bogen oder der Klangkörper, Sie können tausend Begriffe dafür sich überlegen, in meinem tiefsten Inneren, die diese Beziehung zu den Menschen, zu mir selbst und zu Gott widerspiegelt. Wie es dort aussieht, sagt das aus über meine Gottesbeziehung, über mich selbst und die Beziehung zu den Menschen. So würde ich es zusammenfassen. Insofern ist die Seele alles. Insofern ist die Seele alles. Vielen Dank.
Vielen Dank. Sie haben gesagt, Gott ist das einzig selbstverständliche Selbst. Für uns ist es nicht selbstverständlich, dass Sie da sind, sondern wir sind dankbar und wir hoffen, dass wir Sie noch oft einladen.
Danke, gerne, danke, gerne.
Vielen, vielen Dank. Was ich für mich mitnehme, ist Ihr Hinweis immer wieder auf die Notwendigkeit der Selbsterkenntnis, damit wir das alles verstehen können, was Sie uns heute gesagt haben. Vielen Dank.
Macht euch auf den Weg.
Ja, vielen Dank für das Mutmachen und die Motivation. Ja, und jetzt haben Sie Fragen.
Bitte.
Ja, danke, ich wiederhole die Frage.
Nein, ich halte es nicht aufrecht. Ich habe das, das war Yoga für den Hinweis in die asiatischen Religionen. Ich habe nämlich die gefragt, ich war ja für den Indien und so weiter, sein Buddhismus. Was ist jetzt diese vom Leib getrennte Seele? Und dann haben die fast zu weichen und gesagt, ja, das ist so ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein inkarniert sich in einem neuen Leib. Also ich würde eben diese Kombination, das klingt zwar sehr rückwärtsgewandt, weil es aus dem Mittelalter stammt von Thomas von Aquin. Ich würde diesen Begriff aufrechterhalten, vielleicht kann ich ihn nochmal etwas genauer erläutern. Anima intellectiva, also die einsehende Seele, die Vernunftseele. Die Seele ist das Ganze, wie ich schon gesagt. Die Seele ist in allem. Und das Bewusstsein ist eine Funktion des Gehirns. Und die Seele sitzt nicht im Gehirn, sondern im ganzen Menschen. Sie müssen interessant, dass es in der Psychiatrie einen Begriff gibt für eine Krankheit, die heißt Schizophrenie. Und Krähen, das griechische Wort für Krähen, heißt Zwerchfell und Verstand. Also die Alten wussten irgendwie,
dass der Verstand nicht nur im Kopf ist, was würde man sagen, sondern auch im Bauchgefühl. Das heißt, der ganze Mensch denkt. Der ganze Mensch benutzt sein Gehirn, um Gedanken zu formulieren. Und das ist nicht identisch mit der Seele. Sondern die Seele ist, wenn man so sagen würde, das dahinterliegende Grundprinzip des Ganzen. Der Einheit. Also ein Teil der Seele ist der Geist mit seinem Bewusstsein, so würde ich sagen. Danke für die Klarstellung der Frage.
Ich hätte auch eine Frage, Herr Professor Beck. Du sagst immer, wir sollen Fragen stellen. Also
unbedingt.
Ja, aber mir fällt mit seinem tollen Vortrag eine gescheite Frage zu stellen, wirklich schwer. Aber ich bin hängen geblieben beim Anima Forma Corporis. Also die Seele formt die Materie.
Ja.
Ich habe irgendwann bei dir gehört, dass Grundstruktur der Welt und des Lebens Beziehung ist.
Ja.
Stimmt das?
Ja.
Ja.
Gottes Beziehung und zwei Sätze.
Die Frage ist, wenn ich das jetzt so stellen kann, nach der Seele, wir haben die Seele zum Thema gemacht gehabt, was macht die Materie mit der Seele? Was kann das machen? Oder umgekehrt einmal jetzt ein banales Beispiel vielleicht, mein Körper, also wenn mein Kopf wochenlang, monatelang wehtut und schwindelig klingt, ich werde, meine Seele wird nicht krank, aber trüb, vielleicht bekomme ich Depressionen, Tränen der Seele, so in diese Richtung, kann man das so stellen? Oder ist das
ja, das kann man so stellen, ich gebe auch gleich eine Antwort drauf. Die Materie beeinflusst den Geist. Es wurde in der Neurologie ein Fall beschrieben. Ein Jurastudent schreibt nur Einsen, ist der erfolgreichste Student und hört einen Tag vor seiner Abschlussprüfung auf mit dem Studium. Der Bruder ist Gott sei Dank Neurologe und sagt, hier stimmt was nicht. Sie machen eine computertomografische Untersuchung seines Gehirns. Er hat einen schweren Tumor im Frontallappen seines Gehirns. Und der Frontallappen ist dafür da, dass ich Zukunftsvisionen habe. Ich überlege, was mache ich morgen. Und der war so beschädigt in seinem Geist, dass er in seinem Gehirn so geschädigt, materiell so geschädigt, dass sein Geist nicht mehr wusste, wozu soll er noch weiter studieren. Er hatte keine Zukunftsperspektive mehr. Also insofern kann die geschädigte Materie den Geist schädigen. Punkt 1. Punkt 2, die geschädigte Materie kann auch die Seele schädigen im psychologischen Sinn. Also das ist ja das, was die Psychiater machen, Serotoninmangel im Gehirn führt zur Depression. Also muss man den Serotoninspiegel erhöhen. Die Seele im theologischen Sinn, im allumfassenden Sinn, die ist unantastbar. Die wird auch durch den geschädigten Geist nicht kaputt gemacht. Wir haben das mit den Psychiatern in der Psychiatrie oft diskutiert, ob auch ein Schizophrener noch ein Rest Gesundes in sich hat. Und selbst die Atheisten haben gesagt, selbst ein schwer schizophrener Patient, der sich für Napoleon hält und so weiter, in jedem Menschen gibt es einen letzten Rest des Unzerbrechbaren sozusagen. Und das würde ich sogar sagen, hat der Immanuel Kant mit dem Begriff der Menschenwürde beschrieben. Die Menschenwürde ist unantastbar. Es gibt in jedem Menschen etwas Absolutes. Ich kann das nur als das Göttliche bezeichnen. Was nicht kaputt geht, selbst wenn die Materie vollständig kaputt ist, selbst wenn der demente Patient keinen einzelnen Gedanken mehr fassen kann, es gibt in ihm im umfassenden Sinne der Seele eine gesunde Seele, die auf Gott ausgerichtet ist. Alles drüberliegende kann geschädigt werden. Der Geist, die Gedanken, die Gefühle, die Antriebe, aber nicht der innerste Kern. Der kann auch durch die geschädigte Materie nicht kaputt gemacht werden. Bitte.
Ich habe auch eine Frage, die in etwa in diese Richtung geht. Und zwar, über die Form, dass ich jede Form, die man nennt,
ja.
Praktisch. In letzter Zeit kommt der Begriff der Emergenz auf. Und ich kann das nicht richtig zuordnen. Können Sie da irgendetwas dazu sagen?
Ja. Emergenz bedeutet, emerge heißt entstehen, aufgehen, dass etwas Neues entsteht. Also Emergenz ist alles, was hier kommt aus der Pflanze das Kaninchen raus und hier kommt aus dem Kaninchen der Mensch raus. Also die Evolutionsgeschichte. Wie kommt es zu der Höherentwicklung? Und dann würden die beiden Gesundheit verändern, dann ist das Phänomen der Emergenz, das aus sich selbst heraus etwas Neues entsteht. Also die Frage ist, woher kommt das Neue? Woher kommt der Mensch unterschiedlich zum anderen?
Und dann müssen wir theologisch sagen, nur weil der Geist von Anfang an drin steckte, mit der göttlichen Geist, kann auch über das Handkorn, das Ganze und das Tier hinaus der menschliche Geist entstehen. Weil sonst, da hinkt eben der Begriff der Emergenz, man nicht erklären kann, woher das Neue kommt. Das Neue kann nur kommen wie beim Hasen, wie weil es schon von Anfang an drin war. Wie würde ich sagen, der Mensch kann kein Leben schaffen. Und das ist auch das, was die Evolutionstheoretiker nicht erklären können. Wie wird aus toter Materie etwas gebildet? Aus zwei Landkörnern kann ich sagen, kommt nie eine Brücke raus. Nicht. Also das Emergente vom Toten zum Lebendigen und dann vom tierischen zum menschlichen Geist kann die Emergenztheorie im Grunde nicht erklären, kann nur behaupten, dass da etwas Neues entsteht. Das ist keine Ursache. Da würde ich sagen, die Ursache muss auch vom Anfang an schon drin gelegen haben, weil das göttliche Leben führt dazu, dass es Leben gibt auf dieser Welt. Und der göttliche Geist führt dazu, dass es manchmal über die Evolution hinaus einen Menschen gibt, der Geist hat, weil er von Anfang an schon drin steht. Also hier geht es um die Frage des Anfangs. Da muss ich meinen alten Freund Augustinus Bucher Huldenfeld zitieren, der hält ja ganze Vorlesungen über die unterschiedliche Begrifflichkeit von Anfang und Beginn. Also wir sprechen vom Lebensbeginn, weil wir gezeugt worden sind, da beginnt das Leben. Aber angefangen hat unser Leben schon viel früher, weil die Eltern, die uns gezeugt haben oder so, wo man jetzt immer weiter zurückgeht, kommt man zum Anfang. Am Anfang war, im Anfang, nicht am Anfang, im Anfang war das Wort. Das stimmt, da haben wir schon angefangen. Wir hatten in der katholischen Philosophie, habe ich gesagt, von der Präexistenz der Seele, die da schon immer existiert. Das würden wir christlich nicht sagen, sondern christlich heißt es wirklich, wir fangen bei Null an, wir werden gezeugt oder wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Aber Meister Eckhart macht einen interessanten, und Hegel hat selten mit Meister Eckhart zu tun, es gibt auch eine gute Doktorarbeit darüber, also Hegel und Meister Eckhart. Ja. Er sagt, wir reden zwar nicht von der Präexistenz der Seele, aber im Gedanken Gottes waren wir immer schon da. Und insofern stimmt der Satz, wir haben immer schon angefangen, aber begonnen hat er erst durch die Zeugung durch die Eltern. Aber geistig gesehen haben wir immer schon angefangen. Stimmt, würde ich zustimmen. Weiter, jetzt seid ihr erschlagen und ermüdet, dann gibt es mal einen Kaffee und dann gehen wir nach Hause. Gut, also vielen Dank.